Was feiern wir eigentlich in unserem Glauben? Was feiern wir in unserem Glaubensleben? Was feierst du in deinem Glaubensleben? Wenn du mal bisher auf deine 1, 2, 25, 30, 40 Jahre Christsein schaust, was hast du da bewusst gefeiert? Taufe? Deine Konfirmation? Deine Firmung? Hochzeit ist ja auch eine geistliche Feier. Deine Einsegnung? Dein 25-jähriges Christsein? Oder 30 oder 5 Jahre? Was hast du in deinem Glaubensleben bisher bewusst gefeiert? Gottesdienst feiern wir, ja, ich weiß. Aber ich merke so, manchmal, wenn mein Lieblingslied nicht kommt im Lobpreis, dann bin ich nicht so richtig in Feierstimmung. Deshalb ist Feiern im Sinne von Gottesdienst immer ein bisschen irreführend, weil Feiern, damit verbinde ich doch eigentlich so ausgelassenes Laune und stimmungsmäßig verschwenderisch Krölen und Lachen, ein bisschen Kontrollverlust. Das ist so dieses grundlose Feiern. Das meine ich jetzt im Zusammenhang nicht. Eher so das bewusste Feiern, was nicht aufgesetzt ist, was authentisch ist, mit fröhlichem Herzen. Was für Punkte in unserem Glaubensleben sind überhaupt feierungswürdig? Der Begriff Glauben und Feiern ist allein ja schon irgendwie ein bisschen unbehaglich, weil es ist ja, die Schwelle ist so schnell erreicht, dass es irgendwie aufgesetzt wirkt, dass es, Glauben ist ja auch eher, hat ja was mit traditionell und generell ein bisschen auch gesetzteren Überzeugungen zu tun. Glauben und Feiern, das passt nicht so zusammen. Das driftet man ganz schnell ab ins Schwärmertum. So, wenn ich irgendwie ganz überschwänglich irgendwie von Highlights in meinem Glaubensleben erzähle, so flapsig, gefühlsduselig, richtig fester Glauben ist doch ernst, seriös. Damit er auch die größten Stürme im Leben übersteht, muss der Glauben fest und seriös sein. Dabei gibt's doch so viel zu feiern. Dabei gibt's doch so viel, wofür wir eine Feier veranstalten könnten. Eine Feier mit echten, authentischen und ehrlichen Feierbedürfnis auch. Was gibt's im Glaubensleben zu feiern? Wenn es nicht die großen Feste irgendwie sind, die uns so emotional auch packen. Vielleicht, wenn ein jahrelanges Gebet erhört wurde. Vielleicht, wenn du irgendeinen Zwang oder irgendwas, was sich im Leben festgehalten hat, wenn du das ablegen kannst oder konntest. Wenn es bei irgendeiner Bibelstelle an irgendeinem Punkt Klick gemacht hat. Oder wenn in der Lobpreiszeit dein Herz berührt wurde. Oder vielleicht, wenn du merkst, so durch diverse Lebenserfahrungen, mein Tiefgang mit Gott hat ein nächstes Level erreicht. Wenn du nach Jahren der Verbitterung endlich bereit bist für Vergebung, für diesen einen Menschen, für diese eine Tat. Wenn du Heilung erfahren hast. Oder wenn du eine Predigt hörst und so einen Aha-Moment hattest, also jetzt nicht Abstand, Maske und was weiß ich, was Aha noch alles heißt, Lüftung haben wir heute. Aber nee, ich meine, wenn du, ich kenne dir vielleicht, ich habe das manchmal, nicht immer, aber manchmal, wo ich denke, jetzt habe ich es irgendwie nochmal neu und anders verstanden. Müsste ich eigentlich nach Hause gehen und feiern, weil es ist dann prägend, es bleibt. Oder wenn ich mich lange in Zweifel gequält hat, und er jetzt irgendwie überwunden ist. Ich glaube, dass wir eine Form finden sollten, auch diese kleinen unscheinbaren Dinge in unserem Glaubensleben zu feiern. Den einen vielleicht mit einer kleinen Party, mit einer gewissen Bereitschaft von Verschwendung, vielleicht mit einem Glas Wein, vielleicht mit irgendwas Rituellem, Zeremoniellem, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir Glaubensmomente, die uns begeistern, auch festhalten durch die Art, wie wir sie würdigen. Gott gilt es in seiner Fülle zu erleben. Es ist nicht nur nüchtern, der Glaube. Wir dürfen das auch feiern, was unser Herz berührt. Wisst ihr, was im Johannesevangelium das erste Wunder, das erste Zeichen ist, was Jesus vollbringt? Ist nicht so schwer. Es ist Johannes 2. Also Jesus tritt ja dann auf, tut verschiedene Zeichen, um den Juden zu zeigen, hey, ich bin der Messias, ich bin's. Aber das erste Zeichen, was er tut, Wasser in Wein verwandeln. Ich weiß, das ist immer so, um christlichen Alkoholkonsum zu rechtfertigen. Darum geht's jetzt aber nicht. Was mich so fasziniert daran, dass das erste Zeichen, das erste Wunder ist, was Jesus vollbringt, das ist spannend, weil es geschieht auf einer Hochzeit, eine der schönsten Feierlichkeiten irgendwie im Leben. Mittendrin ist der Messias und mitten im gesellschaftlichen Leben, bei den Leuten, die ihn teilweise gar nicht kennen. Und es ist nicht so, dass er sein erstes Zeichen irgendwie in einer abgelegenen Höhle mit einem kranken Aussätzigen tut, wo irgendwie nur zwei Leute dabei sind und die dann in die Stadt laufen und sagen, oh, Jesus hat den krassen Typ da geheilt und es war irgendwie so eine dunkle Ecke. Nein, sein erstes Zeichen vollbringt er auf einer Feier, mittendrin in der Freude und der Begeisterung der Leute. Die haben ja nicht nur am Abend Hochzeit gefeiert, die haben ja tagelang Hochzeit gefeiert. Also es war mitten auf einem Fest, vollbringt er sein erstes Zeichen. Und das macht er jetzt nicht so, indem er sagt, so, jetzt haben wir alle hier schön getraut, hier seid schön getraut, herzlichen Glückwunsch, ich vollbringe jetzt ein Wunder und mache aus Wasser Wein. Das macht Jesus nicht. Er macht das ganz dezent, unterschwellig. Er sagt, es gibt keinen Wein mehr, das ist ja, hier, nimm mal die Krüge, mach mal Wasser rein, bring das mal zum Chefkoch, ein bisschen so unter der Hand. Er bringt dieses Wunder nicht pompös, sondern ganz normal und ruhig und unscheinbar, nicht mit Pauken und Trompeten. Und die Leute feiern weiter und das noch viel mit viel besserem Wein als vorher. Jesus zeigt beim Feiern seine Schöpfungskraft, mitten im Leben, mitten in der Ausgelassenheit. Das ist irgendwie ein schönes Bild, dass Jesus nicht als erstes in dunklen Höhlen wirkt, sondern auf einem hellen Fest. Und so selbstverständlich wünsche ich mir auch, manchmal mein Glauben, mittendrin im Leben, mittendrin auf einer Feier und nicht so vor der Tür gelassen, irgendwie berauschend, geistig berauschend, wenn Jesus mir begegnet, das darf auch gefeiert werden. Und das ist ein bisschen die Herausforderung, ein bisschen die Hausaufgabe für euch, dass ihr Formen findet, wo ihr die Dinge, die euch begeistern im Glauben, auch auf dieser Ebene würdigt. Versucht's mal. Ich glaube, dass wir uns das in ein paar Jahren eher noch behalten können, dass ich auf eine bestimmte Erkenntnis, auf einen Aha-Moment, auf dieses und jenes mit einem Freund angestoßen habe, kann ich mir besser behalten, dass es stattgefunden hat, als wenn ich es nicht tue, sondern irgendwie, oh ja, geil, jetzt habe ich es erkannt. Nein, ich glaube, wenn wir es feiern, dann bleibt es im Kopf, im Herzen. Aber wenn dir das alles zu abstrakt ist, sage ich dir, bevor wir in eine ganz interessante Bibelstelle reingucken oder versuchen reinzufeiern, was ich dir noch ans Herz legen möchte, wenn das alles gerade ein bisschen so abstrakt für dich war, was du in deinem Glaubensleben feiern kannst, was es zu feiern gibt. Das ist nämlich erstens, lass dir gesagt sein, feier die Bibel. Oh, steht schon. Feier die Bibel. Die Bibel hat dir nämlich was zu sagen, auch wenn du das manchmal nicht hören willst. Feier die Bibel. Wir sind ja immer beim Bibellesen so ein bisschen, ich weiß nicht, wer heute Morgen beim Bibellesen dabei war, ich habe gehört, es war so eine Handvoll, Angelika hebt die Hand, super. Es ist so manchmal ein bisschen schwermütig, wie wir Bibel lesen. Vielleicht kommt das auch aus unserer Prägung, ne? Jeder hat so eine andere Tradition, wie er mit der Bibel aufgewachsen ist. Vielleicht ein bisschen pietistisch oder ein bisschen verkopft oder überhaupt nicht und ist erst später dazugekommen. Ich habe den Eindruck, es ist oft sehr viel Schwermut damit verbunden, die Bibel zu lesen, weil es aber auch einfach oft schwer zu verstehen ist. Das stellt ja keiner außer Frage. Aber ich glaube, das müssen wir auch manchmal ehrlich sein. Wenn wir morgens der Losungstext für alle, die Losungs morgens lesen, nichts sagt, dann ist es einfach auch mal so. Ich glaube, wir haben da manchmal auch so einen Anspruch dran, dass es immer Klick machen muss, tut's aber nicht. Deshalb plädiere ich für eine neue Art der eine neue Art irgendwie des normalen Umgangs mit diesem heiligen, trotzdem heiligen Buch, damit diese Schwermut abfällt, mit der wir dieses Buch auch oft in die Hand nehmen. Und wir sind ja als CVM, als Bewegung auch eine Bewegung, die für die Bibellesen auch eine große Rolle spielt. Und deshalb habe ich habe oft den Eindruck, dass diese Begeisterung für das Buch aber stagniert, weil wir irgendwie wenig oder nicht mehr so die Form haben, damit umzugehen und Zugang dazu kriegen. Jetzt, vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, bei mir ist das völlig anders, voll in Ordnung, voll gut. Aber ich unterstelle mal, dass es eine Vielzahl, gerade von jüngeren Menschen so geht, dass man nicht mehr so den begeisterungsfähigen Akt hat, wenn man die Bibel liest, weil sie einfach schwierig an vielen Stellen zu verstehen ist. Ich höre mir in meiner stillen Zeit lieber eine Predigt an, als die Bibel zu lesen, habe ich neulich gehört. Und das kann ich auch verstehen, weil eine Predigt irgendwie dann, die das Wort oder die Bibel auslegt, vielleicht ein bisschen lebensnah ist, weil es jemand den Sachverhalt nochmal die Bibelstelle auslegt mit seinen Worten. Und das ist voll in Ordnung, aber ich glaube, auf der anderen Seite dürfen wir nicht hinten runterfallen, zu sagen, dann lese ich die Bibel nur noch durch die Brille eines anderen, der mir es erklärt. Also ich plädiere dafür, sich neu und unbeschwert auf den Weg zu machen, die Bibel zu feiern. Was man dazu braucht, ist manchmal Zeit. Ist manchmal auch Vertrauen, dass es jetzt gerade nicht irgendwie erklärbar ist, was ich da lese, aber vielleicht in einiger Zeit. Was dazu braucht, vielleicht brauchst du auch mal ein gutes Buch, eine Predigt, oder ein klärendes Gespräch mit einem Glaubensvorbild, der mir erklärt, was dieser wahnsinnig schwere Vers gerade bedeutet. Vielleicht brauchst du auch eine Gemeinschaft. Ich bin eher so einer, der ganz schwer für sich alleine Bibel lesen kann, aber wenn ich mit jemand anderen, mit einer Gruppe lesen kann, wo man irgendwie sich dieses und jenes nochmal erhellen kann, das ist so meine Form. Vielleicht brauchst du auch eine gute Studienbibel. Es gibt auch mittlerweile welche, die irgendwie bunte Bilder drin haben, die Sachen nochmal besser erklären. Also eine Bibel, die einfach mit ein paar Absätzen auch mal was dazu erklärt. Also man muss nicht immer eine Bibel und dann auf der anderen Seite noch eine Erklärbibel mitschleppen. Nee, aber es gibt ja Sachen, Bibeln, die irgendwie... Schaut es euch an, googelt mal oder fragt Leute, die ein dickes Ding hier, eine Bibel oder drei dicke Bücher mitschleppen, was sie so haben. Schaut euch mal um. Es braucht Geduld. Es braucht für manche Sachen auch Lebenserfahrung. Also das meine ich auch mit Geduld. Also man muss ja manchmal... Oder ich merke das, jetzt lese ich manche Texte anders noch als vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren im Kindergottesdienst. Oder 25 Jahren im Kindergottesdienst. Ne? Also unsere Lebenserfahrung prägt ja auch den Blick auf das Buch. Das heißt ja, dass ich Geduld haben muss, weil vielleicht der ein oder andere Gedanke erst in ein paar Jahren irgendwie für mich nachvollziehbar ist. Experimentierbereitschaft, auch sich mal auf irgendwie eine neue Bibellesemethode einzulassen oder mal einen Gedanken ganz quer zu denken, Offenheit zum Rahmen sprengen, Anbetung, Bibellesen während der Anbetungszeit oder einfach nur Kaffee und Tee, probiert's aus, feiert die Bibel auf eure Art und Weise, aber tut's. Zweitens, feier deine Fragen, nicht deine Antworten. Egal wie dumm die Frage ist, das hört man immer wieder in der Schule, feier deine Fragen, nicht deine Antworten. Mein Eindruck ist, dass wir in unserer westlich aufgeklärten Welt mehr Antworten auf Fragen haben, die die Bibel stellt, als irgendwie selbst Fragen zu stellen. Also ich höre oft so Basta-Verkündigung. Also so ist es, Punkt. Also wenn man mal in die Bibel selbst schaut und sieht, wie Jesus aufgetreten ist, wie Jesus seine Jünger um sich geschart hat, wie generell so das ganze Rabbinertum auch Fragen eigentlich gefeiert hat, nämlich indem der Schüler, der ganz vorne in der ersten Reihe beim Rabbi saß, das war der, der die meisten Fragen gestellt hat. Und wenn der keine Fragen in der Bibelstunde, in der Torastunde gestellt hat, dann hat er auf die Finger bekommen. Das ist eine urbiblische Tradition, Fragen zu stellen. Aber wir trauen uns oft gar nicht mehr, irgendwie Fragen zu stellen. Wenn ich einen Text nicht verstehe, dann sollte ich versuchen, das mal zu formulieren. Weil wenn ich selbst nicht die Frage stelle, dann werde ich auch nicht zu einer Antwort kommen. Jesus stellt ja selbst wahnsinnig viele Gegenfragen. Liefert selbst nicht eine Antwort, sondern eine Gegenfrage. Das ist ein Prozess des Lernens durch Fragen. Mir geht es manchmal echt ein bisschen auf den Senkel, wenn ich irgendwie Menschen erlebe, die mehr Antworten haben als Fragen. Und ich merke, ich bin manchmal vielleicht selbst einer. Aber es tut so gut, einfach mal eine Frage zu stellen und die stehen zu lassen. und vielleicht mit jemand anderem selbst an der Frage zu verzweifeln und sich auf den Weg zu machen. Vielleicht kommt in ein paar Jahren mit einer Lebenserfahrung in dem Moment vielleicht eine richtige Antwort. Aber ich glaube, mit einer Frage erweitern wir eher unsere Erkenntnis, als ständig nur Antworten zu fordern, zu sehen, zu suchen. Ich war, also ohne Spaß, war auf vielen christlichen Tagungen. Ich hatte auf den wenigsten irgendwie, sei es jetzt CVM-Tagungen, Willow oder Kirchentag, wie auch immer, ich habe bei den wenigsten Veranstaltungen und Tagungen irgendwie den Eindruck, hier hat jede Frage 100% Platz. Also ich glaube, das liegt an unserer Kultur, vielleicht deutsche Kultur, westlich-europäische, aufgeklärte Kultur, wie man es nennen mag, dass unsere Fragen eigentlich keinen Platz mehr haben. Weil wir Angst haben, dass sich entweder jemand auf die Füße getreten fühlt, dass es irgendwie eine dumme Frage ist und das muss man doch als Christ wissen. Oder die Bibel darf man vielleicht nicht so ganz harsch hinterfragen. Die hält das aus, die Bibel. Aber versuch, Fragen zu stellen. So, generell, die Bibel ist ja auch vielleicht noch dazu in wahnsinnig komplexen Kontexten geschrieben. Römischen Hintergrund, griechischen Hintergrund, jüdischen Hintergrund. Und das ist aber nicht mehr unter Hintergrund. Deshalb ist doch eigentlich ganz natürlich, dass wir Fragen stellen, weil so vieles da drin steht, in jedem zweiten Satz oder in jedem Wort, was wir eigentlich nicht verstehen können oder nur mit einer bestimmten Brille oder mit einem bestimmten Wissen auch erkennen können. Ist doch ganz normal, dass wir Fragen haben, wenn dieser Text so kulturell anders ist. Andere Zeit, andere Kultur. Egal. Drittens, feiert deine Unvollkommenheit. Bisschen daraus resultierend. Steile Theorie. Es gibt bei den verschiedensten oder vielen Bibelthemen Fragen oder Antworten, die vielleicht nicht die perfekte Antwort sind, weil sie immer auch menschengemacht sind. Und vielleicht haben wir zu oft so einen Anspruch, dass so eine Erwartung, dass wenn ich einen Bibeltext lese, ein Thema oder wenn ich jemanden höre zu dem Thema, dass das die ultimative Antwort ist. Es ist vielleicht eine steile Theorie zu sagen, vielleicht gibt's nicht so viele perfekte Antworten auf bestimmte Themen. Und das erzeugt immer Unvollkommenheit, einerseits beim Verkündiger oder bei der Quelle der Verkündigung und andererseits beim Hörer. Wir sind Menschen, wir sind unvollkommen und so lesen und so erklären wir auch die Bibel. Und das gilt es manchmal mehr zu feiern, als es ausmerzen zu wollen. Weil so Menschlichkeit ist. So erleben wir die Menschen, die Jesus begegnen in der Bibel. Die stellen Fragen, wo du manchmal denkst, also die Jünger sind ja manchmal die Hornochsen, die irgendwie nichts raffen. Also jetzt mal überspitzt gesagt, oder vielleicht ist es nicht überspitzt gesagt, ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, aber da ist schon im Jüngertum eine Unvollkommenheit da. Und es geht nicht darum, perfekter Jünger zu sein, sondern ein Jünger, der diese Unvollkommenheit anerkennt, feiert und lebt und mit anderen zusammen nach Erkenntnis strebt. Mut zur Lücke. Auch wir Christen sollten Mut zur Lücke haben. Weil ich glaube, dass sich Vorbilder nicht darüber definieren, möglichst viel zu wissen, sondern auch zu einer Unvollkommenheit und zu einer Lücke zu stehen. Wann habt ihr den letzten christlichen Leiter oder euer Vorbild erlebt, dass mal jemand gesagt hat, ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich ganz schwer an solche Momente erinnern, wo ich irgendwie Autoritäten, irgendwie Glaubensautoritäten oder Leiter erlebt habe, die sagen, ich weiß es einfach nicht. Und wo ich es mal erlebt habe, da ist es mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, an ein, zwei Stellen in 20 Jahren, dass man leider gesagt hat, ich verstehe die Bibelstelle irgendwie nicht. Ich kann dieses und jenes auch nicht dazu sagen. Und es ist doch normal, dass nicht eine Person alles weiß oder dass wir nicht alles wissen. Unvollkommenheit feiern. So. Bibel feiern, Fragen feiern, Unvollkommenheit feiern. Und Hausaufgabe, ein Moment eures Glaubenslebens feiern. Vielleicht die nächste Woche, vielleicht ein bisschen der ein oder andere mag, vielleicht nur ein bisschen Kontrollinstanz. Vielleicht teilt ihr das mit jemandem, der hier ist oder ein Freund. Hey, diese Woche hatte ich dieses Erlebnis und ich will es kurz mit dir teilen. Das ist schon ein bisschen feiern. Klopft bei eurem Nachbarn, in einer christlichen WG ist es vielleicht einfacher, wenn ihr eine Erkenntnis hatte, und sagt, hey, ich habe das gerade erkannt, ich hatte dieses Erlebnis, das Lobpreislied, Jesus hat mich gerade berührt. Versucht das mal bewusst nächste Woche zu feiern. Das ist eure Hausaufgabe. Aber wir wollen jetzt ganz praktisch werden. Im zweiten Schritt ein bisschen diese Bibel auch, die Bibel wirklich praktisch feiern. Und vor allem ein kleines Lernfeld, Fragen stellen, lernen. Und am Ende, nach dem einen oder anderen Aha, vielleicht merken, dass wir nicht alles wissen, aber dass wir doch vielleicht ganz vieles schon wissen. Und dazu ermutige ich euch jetzt mal, Johannes 8, 1-11 aufzuschlagen. Die Handvoll Bibelleser von heute Morgen hat das schon getan. Ich weiß nicht, wie der Text euch begegnet ist. Es ist jetzt nicht ein Text, der in erster Linie irgendwie vom Feiern spricht, ganz im Gegenteil. Aber schlagt mal auf, das hier ist die, vorne ist die Übersetzung. Aber ihr habt ja alle eure Bibel mit. Ich lese mal vor. Jesus aber begab sich zum Ölberg. Früh am Morgen kehrte er zum Tempel zurück. Das ganze Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte sie. Da führten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Lehrer, diese Frau, da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, eine solche Frau zu steinigen. Was sagst du denn dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nach vorn und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Älteren zuerst. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer noch dort stand. Jesus richtete sich auf und fragte: Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Geh. Aber tu von jetzt an kein Unrecht mehr. Ja, zugegeben, es ist keine Bibelstelle von der Feier. Aber es ist eine Bibelstelle, die wir feiern können, weil viel drinsteckt. Und ich habe jetzt eine Aufgabe an euch, nämlich, ihr habt 10 Minuten Zeit. Nehmt euch einen Zettel, euer Handy, euer Kopf alleine zählt nicht. Schreibt in 10 Minuten so viele Fragen auf zu diesem Text, wie ihr habt. Und sei sie noch so klein und dumm und unbedeutend vom Gefühl her, schreibt sie auf. 10 Minuten Zeit, so viele Fragen wie möglich aufzuschreiben. Ich erkläre den zweiten Schritt. Wenn ihr die 10 Minuten um sind, sucht ihr unter alle euren Fragen eine aus, die euch am meisten bewegt und die ihr euch am meisten beantwortet haben wollt.